Kennt ihr diese Paranoia-Gedanken, in denen man manchmal alles komplett in Frage stellt, wo man ernsthaft annimmt, man könnte in der Matrix sein und alles um einen herum wäre nur eine Illusion? Ich bin der Einzige, das tut mir leid. Also ich kenne das manchmal, dass ich aufwache und mir denke, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist das hier gar nicht meine Hand, sondern nur eine Illusion. Vielleicht gibt's euch alle gar nicht. Ich hatte als Teenager hatte ich mega Albträume immer wieder und habe mich nicht getraut, mein Zimmer zu verlassen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die ganze Welt nachts abgebaut wird und nur mein Zimmer ist das, was gerade existiert. Und wenn ich durch die Tür rausgehen würde, wäre alles schwarz und nichts wäre da. Meine Eltern sind nur irgendwelche Roboter, die dann tagsüber eine Haut überstülpen, um Menschen gleich auszusehen. Es war der Horror. Es war so schrecklich. Es ist ein Wunder, dass ich heute hier stehen kann. Manchmal hat man das, dass man einfach alles in Frage stellt. Zum Glück geht sowas auch wieder vorbei und man merkt doch, das muss echt sein, das funktioniert ja. Und so eine gute Illusion kann doch irgendwie keiner aufbauen. Ich bin Mittwochmorgen bin ich aufgewacht und war so glücklich. Ich war so glücklich, weil ich im Kindergarten meines Sohnes zum Vater des Jahres geehrt wurde. Ein befreundeter Pastor und die Leitung aus Emils Kindergartengruppe kam zu mir und haben mir eine blau-weiße aus Duplosteinen gebaute Trophäe überreicht, weil ich meinen Sohn immer aus dem Kindergarten abhole, ihn morgens hinbringe, also nicht immer, aber sehr häufig, und ich bei allen Aktionen mit dabei bin und so freundlich und nett und ich bin Vater des Jahres. Blöd war dann, eine Viertelstunde später merkte ich, Moment, das passt zeitlich nicht, ich bin gerade eben erst aufgestanden, diese Verleihung muss also irgendwann heute Nacht gewesen sein. Shit, das war nur ein Traum. Das hat echt ein paar Momente gedauert, bis ich realisiert habe, das stimmt gar nicht. Diese Trophäe gibt's nicht, diesen Titel gibt's wahrscheinlich auch nicht und wenn, dann habe ich ihn nicht bekommen. Manchmal steht alles in Frage. Manchmal denkt man, kann man das überhaupt noch glauben? Sollte man das glauben? Ist das mit Jesus echt? Stimmt das, dass Christus wirklich das Zentrum von allem ist und er die Welt gerettet hat, weil er es kann und weil er es wollte? Liebt er mich wirklich? Manchmal stellt man alles in Frage. Warum sollte das so sein? Warum sollte Jesus mich lieben? Warum sollte das irgendwas eine Auswirkung auf die Ewigkeit haben, was ich jetzt hier denke, glaube, tue, sage? Gibt's Gott überhaupt? Woher weiß ich, dass das echt ist? Woher weiß ich, dass das mit Jesus nicht bloß eine große Illusion ist? In der Theologie spricht man dann von diesem wunderbaren Wort Heilsgewissheit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also dieses Wort kennt ihr hoffentlich vielleicht. Dieses Wort ist aber ziemlich begrenzt auf die protestantische Theologie. In kaum einer anderen Konfession oder Religion gibt es das. Thomas hat das gerade eben schon mal angedeutet, wie andere Religionen erhoffen, irgendwie in den Himmel zu kommen, etwas Ewigkeitswirksames erreichen zu können. Da muss man hart arbeiten, da muss man immer das Richtige tun. Man muss irgendwo Mitglied sein. Das war gerade im Mittelalter in der katholischen Kirche, war das ja, natürlich kommen die alle in den Himmel, weil sie ja alle getauft sind. Und wenn du getauft bist, Mitglied der Kirche bist, dann klappt das auch in alle Ewigkeit. Heilsgewissheit hat man da dann eben, dass man zu dem richtigen Verein gehört, dass man das Richtige getan hat. Aber ob das wirklich trägt, ob das wirklich hält, Gott ist ja immer noch souverän. Gott ist immer noch der ganz andere. Und Gott ist ja immer noch jenseits des Todes. Und Heilsgewissheit ist, dafür ist die ganze Geschichte doch viel zu vage, um sich wirklich gewiss sein zu können, ob ich denn wirklich genug getan habe, ob ich denn wirklich das Richtige getan habe, ob ich wirklich richtig bin. Was muss ich denn nun wirklich tun, um in den Himmel zu kommen? Darauf erhofft man sich eben in der Heilsgewissheit die richtige Antwort. Als Jesus auf der Erde war und Wunder getan hat, berühmt wurde, kamen Menschen zu ihm mit all ihren Fragen, mit all ihren religiösen Vorstellungen. Unter anderem ein wirklich gelehrter Mann namens Nikodemus. Hatte von Religion, vom Judentum, von dem, wie die Welt so funktioniert, wirklich Ahnung. War Jesus zugewandt, fand ihn spannend, fand ihn klasse, fand ihn, da ist was. Der muss irgendwie von Gott sein. Die Wunder, die er tut, die kann er doch nur tun, wenn er mit Gott irgendwie in Verbindung steht. Und Nikodemus war neugierig und wollte wissen, wie das denn nun alles funktioniert. Und dem sagt Jesus in Johannes 3, Vers 3, genau, ich sage dir, sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Reich Gottes, das Himmelreich, der Machtbereich Gottes, dort, wo Gott das Sagen hat, der Arm Gottes, in dem man liebevoll aufgenommen wird, die Gemeinschaft mit dem Heiligen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du dort nicht hinkommen, dann kannst du das nicht sehen, nicht erfahren, nicht erleben, nicht Teil davon werden, dazugehören. Wie wird man Kind Gottes, um da dazuzugehören? Jesus bringt das in einem einzigen Satz ganz wunderbar auf einen Punkt: wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Wenn du nicht neu geboren wirst. Das ist passiv. Die Frage, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen, beantwortet Jesus mit einer passiven Satzkonstruktion. Und unterstreicht diese Passivität dadurch, dass er von Geborenwerden spricht. Also du kannst nicht mal sagen, ja, in einer anderen Sprache ist das vielleicht irgendwie anders. Da tut man Gebären, das gibt's, aber das ist andersrum. Da tut man geboren werden, das funktioniert nicht. Also jede Mutter, die du fragst, die schon mal ein Kind bekommen hat, die wird sagen, mein Kind war da nicht besonders hilfreich in dem Moment. Das hat die ganze Sache nur erheblich schwieriger gemacht vielleicht. Aber das Kind hat nichts dazu getan, musste alles ich machen. Du musst von Neuem geboren werden. Ich würde einen draufsetzen und sagen, die Entscheidung, geboren zu werden, die ist nicht so gigantisch groß und wenige Menschen können sich an diese bewusste Entscheidung erinnern. Also es ist kein Erfahrungshorizont, dass man sagen kann, ich habe es getan. Ich habe diesen Erfolg hinter mich gebracht. Geboren werden ist eine passive Geschichte, die mit dir passiert, wo auch mindestens jemand anders etwas dazu tun muss, wo jemand anders dafür die Verantwortung trägt. Geboren werden ist das, was Jesus hier benutzt, um zu sagen, was passieren muss, damit du in die Gemeinschaft mit Gott kommen kannst, damit du das Himmelreich sehen kannst. Es ist also eine relativ schlechte Nachricht, wenn du überlegst, was du alles tun kannst und musst, um Punkte zu sammeln, um in den Himmel zu kommen. Es scheint nicht eine riesengroße Rolle zu spielen, wie viele Gottesdienste du besuchst. Es ist nicht ausschlaggebend offenbar dafür, wie viele Bibelverse du auswendig gelernt hast, wie viel du in einer Gemeinde mitarbeitest, was für ein guter Mensch du bist, was für gute Dinge du tust. Das scheint alles nicht wirklich etwas zu bringen, wenn es um die Frage geht, wie kommst du in den Himmel? Wie kommst du in Gemeinschaft mit Gott? Warum reicht das nicht aus, das Gute, was ich tue? Warum bringt das irgendwie nichts, wenn ich mich so anstrenge und versuche, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und alles richtig zu machen, damit das passt? Ich benutze sehr gerne das Bild, wenn ich Gottes Heiligkeit beschreiben möchte, mit einem großen Topf weiße Farbe. Gott ist so heilig wie ein Topf weißer Farbe. Perfektes Weiß, kristallweiß, glänzt und ist vollkommen weiß. In dem Moment, in dem du auch nur ein Staubkorn in dieses glänzende Kristallweiß hineintust und einmal umrührst, ist es nicht mehr hundertprozentig weiß, sondern es ist weiß mit einem Staubkorn. Es ist weiß mit ein ganz bisschen grau, auch wenn das nur ein Pigment ist, aber dieses eine Pigment verändert das Wesen der weißen Farbe. Gott kann mit nichts anderem Gemeinschaft haben, außer mit Heiligem, weil er sonst nicht mehr heilig wäre. Wenn Gott mit irgendetwas Gemeinschaft hätte, was nicht genauso heilig wäre wie er, dann wäre seine Gemeinschaft nicht mehr vollkommen heilig. Und egal wie sehr du dich anstrengst, egal was du versuchst zu tun, egal wie gut du versuchst zu leben, irgendwo, irgendwann gibt es immer irgendein Staubkörnchen, was an dir dran haftet. Das muss vielleicht nicht mal selber du an dich drangelegt haben. Das können andere Menschen mit dir getan haben. Du kannst keine Gemeinschaft mit Gott haben, weil du nicht mehr so heilig bist, wie Gott heilig ist. Und das hat Gott echt angestunken, weil er dich so lieb hat, weil er mit dir doch diese Gemeinschaft haben möchte. Und dann sagt Jesus, es gibt da einen Weg. Du kannst Gemeinschaft mit mir haben, wenn du von Neuem geboren wirst. Wenn all das Staubbehaftete, das Dreckige, wenn all das verschwindet, weg ist und etwas Neues, Heiliges anfängt. Wenn du von Neuem geboren wirst aus Wasser und Geist. Wasser an der Stelle ganz bestimmt schon die Voraussicht auf die Taufe, auf das mit sich geschehen lassen, das gewaschen werden, das mit Christus sterben und auferstehen im Geist zu einem neuen geistlichen Leben. Jesus wusste in dem Moment, in dem er das sagte, schon, dass das ein bisschen schräg und ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Er sagt selber, dass das irgendwie ein Geheimnis ist, was man nicht wirklich versteht. Habe ich nicht den Vers. In Vers 8 sagt Jesus dann nämlich dieses Wunderbare dazu. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es auch, wenn jemand aus dem Geist geboren ist. Mit anderen Worten, das mit dem von Neuem geboren werden ist so kompliziert und so unerklärlich wie das Wetter. Wir können heutzutage mit unseren Supercomputern können wir schon ziemlich genaue Vorhersagen machen für die nächsten 3 bis 5 Tage. Dann hört das mit den Vorhersagen schon auf und dann wird so ein Raten. So können das ungefähr werden. Obwohl wir das Wetter so gut beobachten können, aus dem Weltall, aus dem Meer, so viele Messstationen, Wetterballons und Supercomputer und Erfahrung. Und trotzdem können wir das Wetter noch immer nicht verstehen. Und es gibt so viele Faktoren, die wir noch gar nicht kennen, um sagen zu können, so wird das Wetter. Und wenn du dann den lokalen Bereich siehst, also wie wird das Wetter hier an diesem Punkt morgen, wird es genau hier regnen, dann hören diese Wettermodelle meistens ganz auf. Wir können es nicht verstehen, wir können es beobachten, wir können es erleben, Wetter können wir erleben. Wir können auch leichte Vorhersagen treffen, wie es so sein müsste. Aber ganz und gar verstehen können wir es laut Jesus nicht, was da passiert, wenn jemand von Neuem geboren wird. Wir können es fühlen, spüren, wie den Wind, sagt Jesus. Wir merken ihn, wir hören ihn, wir erleben ihn, aber warum er wie weht, verstehen wir nicht. Neu geboren werden, aus dem Geist oder durch den Geist geboren werden, in ein neues geistliches Leben, das ist etwas, was mit uns passiert, was Gott uns schenken möchte, was wir annehmen dürfen, wo wir nichts dazu tun können. Jesus sagt zu Nikodemus dann, dass Gott die Welt ihm so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus wurde Mensch, kam in diese dreidimensionale Welt, wurde selbst dreidimensional, damit wir diese Liebe Gottes erleben können, damit wir begreifen können, dass er zu uns gekommen ist, auch wenn es immer noch unbegreiflich ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ha! Also doch etwas, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nur ist Glauben jetzt auch nicht ein besonders aktives Ding, was man so tut. Es bedeutet annehmen, akzeptieren, darauf vertrauen. Das ist, das hat nicht viel mit Leistung zu tun. Das hat nicht viel mit Anstrengung zu tun. Es ist ein Akzeptieren, dass es so ist. Es ist ein Vertrauen und ein Annehmen der Liebe Gottes, die er dir gibt. Sich lieben lassen. Eine passive Geschichte. Ja sagen dazu, dass das eigene Herz hinhalten und sagen, ja, Gott, lieb mich gerne. Tu das. Dass das zulassen, das dürfen wir, das sollen wir. Dazu lädt Gott ein, damit wir das Himmelreich sehen können, damit wir in den Himmel kommen können. Nichts, was wir aktiv tun müssen, keine Leistung, die wir bringen könnten, sondern ein Geliebtwerden und das Akzeptieren und das Annehmen, dass du geliebt bist. Aber kann man hier von Heilsgewissheit sprechen? Bei so viel Passivität, bei so vielen Dingen, die irgendwie nur über uns passieren, mit uns passieren, bei so einer entscheidenden Sache wie das Wissen, dass ich Gottes Kind bin. Da geht es ja schließlich um unsere Identität. Da geht es darum, wer bin ich? Kann man das einfach nur so passieren lassen? Ist das in Ordnung, wenn man das nur glauben muss, annehmen muss? Wenn du Sport gemacht hast und danach Muskelkater hast, dann tut das auf der einen Seite weh, aber auf der anderen Seite ist das auch so eine schöne Bestätigung. Ich habe das getan. Ich habe es geschafft. Es tut weh, aber es ist ein guter Schmerz. Eine Bestätigung dafür, dass du sportlich bist, dass du dich bewegt hast. Viele Leute, die vor allem mit dem Computer oder mit dem Kopf und mit Menschen arbeiten, die genießen das, nicht alle, aber viele genießen das, mal was Richtiges zu machen. Mal was mit Holz, mit Steinen, irgendetwas, was man sehen kann, wo man sagt, das habe ich gemacht und das gibt mir Befriedigung, weil ich habe das geschafft. Das kann man sehen, da ist was Ordentliches. Das brauchen wir. Wir brauchen irgendwie eine Bestätigung, immer wieder. Und doch so viel mehr bei der Frage, wer bist du? Bist du ein Kind Gottes? Woher bekommen wir diese Bestätigung? Woher bekommen wir das Wissen, das Anfassbare, die erlebbare Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind? Jesus ist ein unglaublich liebevoller Freund. Und als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat und gesagt hat, ich bin bald weg, ich werde sterben und ich werde auferstehen und dann in den Himmel fahren. Ich werde euch zurücklassen. Da hat Jesus gesagt, aber es wird, wenn ich weg bin, jemand kommen für euch alle, den ich den Tröster nenne. Der wird euch trösten dafür, dass ich weg bin und er wird euch alles verraten, alles geben, was ihr braucht, um mein Nachfolger sein zu können. Der Heilige Geist, den hat Gott geschickt, in diese Welt gelassen, auf uns losgelassen, auf uns niederregnen lassen, damit wir eine Bestätigung, einen Tröster, eine Stimme haben, die uns daran erinnert, wer wir sind. Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 8, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn irgendjemand für unsere Gewissheit, für unsere Bestätigung verantwortlich ist, dann ist es der Geist Gottes. Dann ist es der Geist Gottes, der uns sagt, unserem Geist sagt, du bist ein Kind Gottes. Dieser Vers ist in eine wunderbare Pneumatologie eingebettet, eine Lehre über den Heiligen Geist von Paulus, ganz Römer 8, 1 bis 17, handelt davon, wer der Geist ist und was er tut. Ich möchte ein paar Verse daraus vorlesen, angefangen ganz vorne. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also Paulus kommt von den Überlegungen, wie kommt man in den Himmel und was hat Jesus für uns getan, arbeitet nochmal ganz genau heraus, dass es Jesus Christus ist, der durch seinen Tod am Kreuz alles aus der Welt geschaffen hat, was uns von Gott trennt, uns quasi auch geheiligt hat, auch zu weißer Farbe gemacht hat und wir können Gemeinschaft mit Gott haben, weil Jesus Christus neues Leben geschenkt hat und Jesus Christus etwas Neues geschaffen hat, so wie er schon zu Nikodemus gesagt hat, es muss etwas Neues entstehen, ein neues Leben. Ein heiliges Leben, was Gemeinschaft mit Gott haben kann. Da kommt Paulus her und sagt dann, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die sich reinwaschen lassen haben, die auch weiße Farbe sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Entschuldigt, ihr könnt gar nicht mitlesen. So, da sind wir. Er verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also das geistliche Leben, das Neue, in das wir hineingeboren werden können, das hält stand. Das ist nicht dem Tod geweiht wie das Leben im Fleisch, sondern es ist das Leben im Geist, was gerecht ist, was vor Gott Bestand hat, was mit Gott Gemeinschaft haben darf. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es ist also ein Zusammenspiel aus Vater, Sohn und Geist, der uns, was uns lebendig macht. Der Geist Gottes, der Christus lebendig gemacht hat, der macht auch uns lebendig. Eine Aussage, die Ewigkeitscharakter hat. Dein Körper, der wird sterben. Du erlebst Krankheit, du wirst Tod erleben. Aber das ist nur das Fleischliche, nur das Vergängliche, nur das, was sowieso hier und da zwickt und immer mal wieder erkältet ist und nicht so richtig heilig und perfekt ist. Das, was Gott schenken will, das hat Ewigkeitscharakter und das ist lebendig, selbst wenn der fleischliche Tod kommt. Das bleibt lebendig. Deine Seele ist bei Gott aufgehoben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wir haben einen Geist, der in uns ein Bekenntnis hervorbringt, dass Gott unser Vater ist. Dieser Geist in uns, der macht uns die Augen auf und den Mund auf, dass wir mit Gott als unserem Vater reden können. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit auch wir mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind Kinder, das bedeutet, wir erben das, was Gott für seine Kinder hat. Ewiges Leben, ein Leben in Herrlichkeit, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. All das, was Christus schon erlebt hat, die Auferstehung, ewiges Leben, ein Auferstehungskörper, mit dem man durch Wände gehen kann. Ich freue mich so sehr darauf. Das, was Jesus bekommen hat, was Jesus erlebt hat, das steht uns als Erben zu. Weil Gottes Geist in uns lebt, weil wir Kinder sind. Paulus nennt den Heiligen Geist in Korinther und im Epheserbrief auch Unterpfand, also so ein Vorgeschmack, eine Anzahlung auf das, was einmal kommt. Gottes Geist lebt jetzt schon als Anzahlung in uns und wird irgendwann in seiner Gänze um uns, in uns, durch uns sein. Also all das Gute, was wir durch den Geist Gottes jetzt schon erleben können, das wird noch einmal exponentiell mehr werden. Echte, wahre, ewige Gemeinschaft mit Gott. Christus hat dafür alle Voraussetzungen geschaffen. Er macht gerecht. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und hat damit den Tod besiegt. All das in unserem Leben, was wir Sünde nennen, was in den Tod führt, was nicht neues Leben schenkt, was Beziehungen kaputt macht, was uns kaputt macht, was diese Welt kaputt macht, das hat Jesus Christus besiegt am Kreuz. Und hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir von Neuem geboren werden können. Und wir dürfen diese Liebe annehmen. Wir dürfen unser Herz hinhalten und sagen, okay Gott, wenn du so viel Liebe hast, dann lieb mein Herz bis zum Gehtnichtmehr. Bis in alle Ewigkeit. Und Gott schenkt uns dann seinen Geist in diesem neuen Leben, in diesem von Gott geliebten Leben. Und dieser Geist Gottes, der bringt diese Bestätigung, diese Gewissheit in uns hervor. Ich bin ein Kind Gottes. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Toll, mag einer denken. Gottes Geist sagt meinem Geist irgendetwas und dann reden die miteinander und dann weiß mein Geist irgendetwas und dann ist das vielleicht schön, aber was habe ich davon? Wo erlebe ich das? Für mich war das als Teenager, auch ein bisschen als junger Erwachsener, irgendwo immer so ein oder Geist Gottes ist in der Gemeindetradition, aus der ich komme, ein Mysterium. Eine Sache, über die man besser wenig sagt, bevor man etwas Falsches sagt. Man möchte ihn ja nicht betrüben. Und Geist Gottes und sein Wirken war irgendwie mystisch und lass mal besser die Finger davon. Es steht ja da in Römer 8. Der Geist Gottes, der gibt deinem Geist Zeugnis und lass die mal miteinander reden und kümmere dich nicht drum, sonst wird da noch irgendwie was verkehrt. Und das habe ich lange Zeit angenommen, weil ich Angst davor hatte, etwas falsch zu machen. Und das Ganze war irgendwie spooky, ein bisschen unheimlich, verborgen. Irgendetwas passiert da hoffentlich im Verborgenen. Ich konnte es aber nicht nachvollziehen. Und dann habe ich Peter Halldorf kennengelernt. Ich habe meinen Zivildienst in Schweden gemacht, in einer Kirche. Und wir hatten einen Fortbildungstag, wo alle, die gesamte Belegschaft der Kirche, das waren 20 Leute ungefähr, die in der Kirchengemeinde gearbeitet haben, wir sind in ein richtig schickes, altes Schloss gefahren, saßen in einer alten Bibliothek und da saß dann Peter Halldorf vor uns und hat über die Kirchenväter geredet. Peter Halldorf ist ein Pastor, der sich sehr viel mit der Kirchengeschichte beschäftigt hat und hat uns dann erzählt, wie das früher war, wie die Kirchenväter, mit was für einer Ernsthaftigkeit die Kirchenväter Jesus nachgefolgt sind, mit welcher Glaubensüberzeugung sie gelitten haben, was sie alles so geschrieben haben, wie sie Gemeinde gebaut haben. Er hat bestimmt 3 Stunden erzählt. Es war so spannend, dass unser Hauptpastor, ein älterer Mann, eingeschlafen ist und extrem geschnarcht hat. Also 20 Leute, 21 Leute in dem Raum. Und einer schnarcht richtig laut. Richtig, wirklich peinlich wurde das aber dann erst, als Peter mit seinem Vortrag zu Ende war und unser Hauptpastor sich dann in Lobeshymnen überschüttet hat und gesagt, wie spannend und interessant dieser Vortrag war. Und alle saßen dann. Und das nur am Rande. In diesem Vortrag hat Peter davon erzählt, was die treibende Kraft von diesen Kirchenvätern gewesen sein muss. Dass diese Leute, die die Kirche mitgebaut haben, die schon seit Jahrhunderten unter großem Leiden sich für diesen Verein christliche Kirche eingesetzt haben, für andere Menschen, für Unterdrückte, oftmals mit ihrem Leben bezahlt haben, die müssen irgendetwas gehabt haben, was sie angetrieben hat, was ihnen Gewissheit gegeben hat, dass sich das lohnt. Und er sagte, das muss der Geist Gottes gewesen sein. Es muss der Geist gewesen sein, der hörbar, spürbar und wirklich mit diesen Menschen geredet hat. Und das war für mich ein Mind-Blowing-Moment. Also mein Kopf ist quasi explodiert, nicht nur wegen des Schnarchens, sondern wegen dieser Erkenntnis. Dieser Geist Gottes, der für mich irgendwie so ein irgendwas ist, aber besser nicht anfassen, nicht hingucken, der muss es wirklich geben. Der muss wirklich reden. Der muss dieses Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin, der muss das so laut aussprechen können, dass Menschen das gehört haben und ihr Leben davon bestimmen lassen haben. Man kann höre an den Porichtig, hat er gesagt. Man kann den Geist Gottes wirklich hören. Wenn du das noch nicht getan hast, dann lass mich heute Morgen dein Peter Halldorf sein. Lass mich dir sagen, du kannst Gottes Geist wirklich hören. Gottes Geist redet wirklich. Gottes Geist möchte dir wirklich diese Bestätigung geben, dass du Gottes Kind bist. Das bedarf manchmal Training, das bedarf einer gewissen Übung, das bedarf, dass man sich darauf einlässt, dass man seine Sinne schulen lässt. Natürlich muss man seine Sinne schulen dafür. Wenn du ein Koch sein möchtest und ein besonders gutes Rezept dir aussuchst, dann musst du das schmecken können, dann musst du deine Geschmacksnerven trainieren, dass du genau schmeckst, von welchem Gewürz wie viel irgendwo rein muss. Wenn du dir Inspirationen suchst bei anderen Köchen, dann musst du die Gerichte, die anderen kochen, die musst du schmecken können, wissen können, was da drinne ist. Du musst dich trainieren. Du musst dich auf den Weg machen und sagen, ich möchte besser werden, ich möchte das mehr wahrnehmen. Und das musst du auch beim Geist Gottes tun. Ich war vollkommen verkrüppelt, was mein Hören auf den Heiligen Geist anging. Ich konnte das null, weil ich gar nicht wusste, dass da überhaupt jemand redet. Mir muss das erst jemand sagen, Gottes Geist redet. Und dann musste ich mich auf den Weg machen, ihn zu hören. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Ich bin mir sicher, dass ich noch so viel mehr lernen kann. Nimm dir Zeit und nimm dir die Lust, Gottes Geist reden zu hören. Er möchte mit dir sprechen. Irgendwie mit deinem Geist. Aber dein Geist, das bist du. Das ist dein Inneres. Das ist deine Gedankenwelt. Das sind deine Gefühle. Das bist du. Gott möchte dir sagen, durch seinen Geist, du bist mein geliebtes Kind. Und du sollst das wissen, spüren, soll in dir aufgehen. Schule dich selber im Hören auf den Geist. Nimm dir dafür Zeit, nimm dir dafür Ruhe. Gottes Geist wird oft als leise Stimme, oft als höflich beschrieben. Er poltert wahrscheinlich nicht im Rumor deines Alltags irgendwie rum und sagt, hey, ich liebe dich. Sondern es ist wahrscheinlich eher ein leises, psst, hey, hey, psst, psst, hör mir mal zu. Hey, hey, hör mir zu. Ich liebe dich. Gott möchte dir das sagen, dass er dich liebt. Gott möchte, dass du dir die Zeit dafür nimmst, das zu hören, weil es gut tut. Weil es dein Leben bereichert. Weil er möchte, dass du weißt, dass du sein Kind bist. Jetzt und in alle Ewigkeit. Dafür, Gott, möchte ich dir danken. Für dein Reden. Dafür, dass du nicht nur Jesus Christus bist. Du hast nicht nur alles aus der Welt geschaffen, was uns vom Vater trennt. Obwohl das schon ein Geschenk ist, was wir kaum begreifen können, was wir nur annehmen dürfen. Danke dafür, dass wir nichts dazu tun brauchen, dass du alles getan hast, damit wir Gemeinschaft mit der Herrlichkeit, mit der Heiligkeit des Vaters haben können. Und danke, dass du, Heiliger Geist, das uns sagen möchtest, dass das stimmt, dass in den Momenten, in denen alles in Frage steht, in denen wir alles hinterfragen, in denen nichts mehr sicher zu sein scheint, gerade in den Momenten möchtest du, Geist Gottes, zu uns reden und das lebendig werden lassen. Möchtest uns das spüren lassen, wie den Wind auf der Haut, den wir nicht begreifen können, aber erleben können und wissen, er ist da. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du jedem, der jetzt sagt, ich will das hören, dass du jedem einen Anhaltspunkt gibst, wie das geht, Gott, dass du zu jedem redest, dass das spürbar werden lässt in der Sprache, die jeder Einzelne braucht. Dass wir in Gewissheit sagen können, ich bin ein Kind Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Danke Gott, dass du das schenkst. Danke, dass du echte, wahre Gewissheit gibst, die trägt, die hält, die auffängt, die da ist, wenn man sie braucht. Danke für deine Liebe, guter Gott. Danke. Amen. Ich darf euch und uns unter den Segen des dreieinigen Gottes stellen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sein liebevoller Blick ruht auf uns. Er geht mit uns, er lebt in uns und er geht mit uns in die neue Woche voller Gewissheit, dass er da ist. Diese Gewissheit schenkt er uns, schenkt er dir. Lebe darin, atme darin, genieße sie. Genieße, dass Gott dich liebt und du sein Kind bist und nichts und niemand dich aus seiner Hand nehmen kann. Amen. Eine gute und freudige neue Woche euch.